Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören.
Heute geht es um Großzügigkeit und Gott und das liebe Geld. Und da gab es einen Katholiken, es gab einen Juden und es gab den schwäbischen Christen. Und die beiden unterhielten sich über Gott und das liebe Geld. Und der Katholik sagte, ja, bei mir ist es ganz klar geregelt. Die Kirchensteuer, die wird direkt vom Lohn abgezogen und geht direkt Reich Gottes hinein. Und das tue ich gern und will da meinen Dank, meine Großzügigkeit Gott gegenüber beweisen. Der Jude sagt, ja, bei uns ist es auch ganz klar geregelt, der Zehnte gehört Gott und den gebe ich ihm von ganzem Herzen. Und das ist mein Zeichen der Großzügigkeit. Und der schwäbische Christ sagte, also bei mir ist es auch ganz klar, Gott kriegt alles von mir. Alles, was er will, das kriegt er von mir. Und ich mache das auch immer ganz, ganz praktisch. Jeden Tag nehme ich meine Geldbörse und sage, Gott, dir gehört alles. Meine EC-Karte, Kreditkarte, das ganze Bargeld darin gehört dir. Und dann schmeiße ich den Geldbeutel nach oben und alles, was oben bleibt, gehört Gott. Und den Rest hebe ich auf und damit lebe ich. So, ich weiß nicht, hey, wie es bei dir aussieht im Bereich der Finanzen, Gott und das liebe Geld. Aber wir wollen vom Meister lernen, leben vom Meister lernen. Und leben bedeutet auch der Bereich unserer Finanzen. Und die Bibel hat sehr viel darüber zu sagen. Jesus hat oft über Finanzen gesprochen, über etwa 15% der Aussagen von Jesus in den Evangelien betreffen Geld und Besitz. Rund 11 von 39 Gleichnissen handeln direkt oder indirekt von Geld, Besitz oder wirtschaftlicher Verantwortung. Und das Thema Geld kommt häufiger vor als Himmel und Hölle zusammen. Und Jesus war nicht gegen Geld. Das ist somit schon mal vorneweg. Es geht nicht Jesus gegen das Geld. Er war nicht gegen das Geld. Er sprach über Geld, weil Geld Teil unseres Lebens ist. Und Geld zeigt, worauf wir Menschen vertrauen, was wir lieben, woran unser Herz hängt. Und deshalb sagt Jesus so ein paar markante Sätze, die es echt wert sind, darüber nachzudenken, wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Aussage von Jesus. Und es geht um den Bereich Finanzen. Jesus sagt auch, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und da geht's beim Thema Geld, geht's nicht um die Reichen. Auch die werden in der Bibel an manchen Stellen besonders nochmal erwähnt und angesprochen. Aber Geld betrifft nicht nur die Reichen, sondern auch arme Menschen können vom Geld beherrscht sein. Durch Angst, Neid, Sorgen. Und worum es Jesus geht und worum es in der Nachfolge geht, ist, dass wir im Vertrauen auf Gott leben. In der Nachfolge uns an Jesus festmachen und an nichts anderes. Und dann lass uns mal in die Bibel hineinschauen, Jesus anschauen. Und wenn du deine Bibel dabei hast, dann darfst du aufschlagen. Markus Kapitel 10 von Vers 17, da lesen wir in der Bibel, als Jesus auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber antwortete und sprach zu ihm, Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen? Die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber entsetzten sich sehr und sprachen untereinander, wer kann dann überhaupt errettet werden? Jesus aber blickte sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Und lass uns erstmal so in diese Geschichte eintauchen und so diese Punkte aus dieser Geschichte herausarbeiten und dann für uns selber irgendwo den Punkt finden, wo geht's um mich in dieser Geschichte. Diese Geschichte findest du nicht nur im Markus-Evangelium, sondern du findest sie auch in Matthäus Kapitel 19, in Lukas Kapitel 18. Und es war anscheinend so diesen Jüngern, diesen Schreibern des Neuen Testamentes so wichtig, dass sie dreimal mit aufgenommen worden ist in unsere Bibel. Und in dieser Geschichte, da rennt ein junger Mann auf Jesus zu. Ein junger Mann, so wird's uns berichtet in Matthäus-Evangelium. Im Lukas-Evangelium wird uns berichtet, dass er ein Oberster, ein Leiter, ein Mann mit Einfluss war. Und Markus sagt uns, dass er reich war. Also, hey, ein junger, reicher, angesehener, einflusshabender junger Mensch kommt zu Jesus gerannt. Der hatte alle Türen in seinem Leben offen. Der hatte eine Zukunft. Der hatte Ressourcen. Der hatte Bedeutung. Der hatte Ansehen. Der hatte höchstwahrscheinlich sogar einen frommen Lebenslauf irgendwo drin in seinem Leben. Und irgendwie ist es doch der Traum von allen Menschen so, hey, in diese Laufbahn hineinzukommen. Und dieser junge Mann, der hatte es irgendwie schon mit jungen Jahren geschafft. Und trotzdem rennt er zu Jesus und fällt vor Jesus auf die Knie. Und wonach rennst du in deinem Leben? So, hey, Karriere, Ansehen, Reichtum, Jugend, du kannst alles haben und dennoch stellen Menschen fest in ihrem Inneren, in ihrem Herzen, da fehlt doch etwas Entscheidendes. Da fehlt dieser Friede mit Gott, diese Gewissheit, dass mein Leben eine höhere Bedeutung hat als alles Materielle, was diese Welt zu bieten hat. Ich glaube, dass es in jedem Menschenherz drin schlägt. Dass es etwas ist, was Gott in unser Leben hineingelegt hat. Und so rennt dieser junge Mann zu Jesus und er hat eine Frage. Guter Meister, wie komme ich in den Himmel? Was kann ich tun, damit ich den Himmel ererbe? Das ist eigentlich die wichtigste Frage, die uns Menschen beschäftigt. Und die beschäftigt auch die reichen Menschen. Vor allem auch die reichen Menschen, stelle ich fest, wenn ich mir solche Doku-Soaps anschaue oder wenn ich über reiche Menschen lese, wie Bezos, wie Musk. Irgendwann hast du so viel Geld, dass du nicht mehr weißt, was du mit anfangen kannst oder sollst. Und was machen sie dann? Hey, sie investieren in Raketen, die das Universum erforschen, die irgendwo in Gesundheit und wie kann ich mein Leben vielleicht sogar einfrieren, um in ein paar Jahren, wenn die Medizin so weit ist, mich wieder zum Leben zurückzuholen. So reiche Menschen, hey, die hängen irgendwo schon am Leben und die haben ihre Fragen, was passiert? Was passiert? Weil die Tatsache ist, jeder Mensch stirbt und du nimmst nichts mit in deinen Sarg. Du wirst alles zurücklassen. Und dieser Mann, er hat eben diese eine Frage. Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Leben auf dieser Erde, das kannte er. Da hatte er keinen Mangel, da hatte er Überfluss, da hatte er alles, was er sich wünschen konnte. Das hatte er erreicht und er stellte fest, hey, das ewige Leben, was muss ich tun? Und es ist interessant, aus dieser Frage heraus, da hören wir die Frage von allen Religionen, oder? Was muss man tun, um in den Himmel zu kommen? Was muss man tun, um erfolgreich zu sein? Was muss man tun, um glücklich zu sein? Was kann man tun, um das ewige Leben zu bekommen? So Jesus als eine Art Coach, Lebenscoach für mein Leben zu verbessern. Und ja, die Ewigkeit gehört ja auch noch irgendwie dazu. So das letzte Erfolgshack des Lebens. Das habe ich noch irgendwie nicht kapiert, das habe ich nicht geschafft, das habe ich noch nicht erreicht. Und deshalb diese Frage, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Und da ist dieser junge Mann bei Jesus an der richtigen Stelle. Weil bei Jesus, da geht es nicht um Religion, was du tun musst, was du tun kannst, um irgendwie bei Gott Gunst und Gefallen und dir den Himmel irgendwie zu erkaufen. Es geht nicht darum, eine Trophäe zu bekommen für eine religiöse Leistung, sondern das, was Jesus verkörpert, ist die Gnade Gottes. Die offenbarte Gnade Gottes. Wie Gott uns Menschen begegnet in seiner Liebe. Wie er auf diese Erde kommt. Wie er sein Leben gibt, um uns zu erlösen. Und lieber Freund, den Himmel kannst du dir nicht verdienen. Den Himmel kannst du dir nicht erkaufen. Im Himmel wird kein Mensch dastehen und sagen, ich hab's geschafft. Mit meiner genialen Tat, mit meiner genialen Idee, die ich hatte, mit meinem Geld. Ich habe mir den Himmel erkauft und erschafft und erworben. Nein, es wird keinen Menschen, keine Person geben, die sich den Himmel verdienen kann. Der Himmel ist allein ein Geschenk Gottes. Und jeder Mensch ist eingeladen. Durch Jesus Christus steht diese Einladung fest. Du bist eingeladen, mit Gott zu leben. Hier auf dieser Erde beginnt es durch Jesus. Er ist der Weg. Und in der Ewigkeit werden wir die Ewigkeit mit ihm leben. Für alle Menschen, die ihr Leben Jesus anvertraut haben und ihm nachfolgen. Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Guter Meister, Jesus spricht erstmal so diese Frage an, diesen Punkt an in seiner Frage, was nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist. Manche sehen in dieser Aussage von Jesus dann, dass Jesus seine Gottheit hier verleugnet und sagt, nee, hey, du sollst nur den einen gut nennen, nämlich Gott selber, was nennst du mich gut? Ich bin nicht Gott. Aber wenn du den Zusammenhang liest und vor allem, wenn du die ganze Summe der Bibel liest, stellst du fest, Jesus ist Gott. Er hat es nie verleugnet. Er hat es immer in Anspruch genommen oder hat diese Wahrheit verkörpert und bezeugt. Und auch an der Stelle ist es, glaube ich, nicht so gedacht, dass er hier diesen Person rügt, weil er ihn als guter Meister anspricht und damit etwas bezieht auf Gott hin, sondern ich glaube, Jesus will zum Nachdenken anregen und sagt, hey, wenn du mich guter Meister nennst, bist du im Klaren, was das bedeutet? Dass das, was ich dir sage, dass das eine Aussage von Gott letztendlich ist für dein Leben. Dass es etwas Wichtiges, Essentielles ist. Wenn du mich haben willst, dann musst du dir bewusst sein, ich bin nicht ein Lebenscoach. Ich bin nicht irgendwie nur einer, der dir jetzt irgendwie im Leben hilft, sondern wenn es dir wirklich darum geht, dann bin ich dein Gott. Dann bin ich der Herr deines Lebens. Und hey, das ist ein Problem bei diesem Mann gewesen, bei vielen Menschen heute. Der Mann will Jesus als Ratgeber, aber nicht als Herrn. Er will ihn als Lehrer, aber nicht als den Besitzer seines Lebens. Als Gott in seinem Leben gelten lassen. Und es ist eine wichtige geistliche Gefahr, wo auch wir aufpassen müssen heute im 21. Jahrhundert. So Jesus als Inspiration, hey, Halleluja. Aber ist Jesus die Autorität unseres Lebens? Jesus als Segenspender, Herr, segne mich. Aber ist Jesus der König meines Herzens? So, Jesus als Teil meines Lebens, aber dass er wirklich mein Leben führt, meinem Leben vorangeht, mein Leben bestimmt. Und darum geht's an dieser Stelle, wo Jesus ihn hinterfragt und ihn klar macht, hey, was du fragst hier bedeutet, darf ich Gott sein in deinem Leben? Bin ich der Gott deines Lebens letztendlich? Und dann sagt ihm Jesus, du kennst das Gesetz. Und jawohl, dieser junge Mann, er kannte das Gesetz. Wenn Jesus da ihn fragt, du sollst nicht die Ehe brechen, konnte er einen Haken machen, ich habe noch nie Ehe gebrochen. Wenn es darum ging, Vater und Mutter zu ehren, dann konnte der einen Haken dran machen. Jawohl, habe ich getan. Nicht begehren dein nächstes Gut. Jawohl, da konnte er einen Haken dran machen. Und ich glaube, hey, so eine Person, wow, junger Mann, reich, toller Charakter, tolle Einstellung zum Leben, klare Regeln, klare Wertvorstellungen, wow, Traum von jeder Schwiegermutter. Und dann kommt ein schöner Satz hier in dieser ganzen Geschichte, da heißt es, Jesus gewann ihn lieb. Jesus gewann ihn lieb. Und ich glaube, das ist so dieser Blick, den Gott auf das Leben von so einem Menschen hat, der auf der Suche ist. Ein Mensch, der weiß, hey, es geht um das ewige Leben. Ein Mensch, der zu Jesus kommt. Ich glaube, dieser Blick gilt jedem Menschen. Jesus hat dich lieb. Das sind die Augen Gottes über unserem Leben. Er hat uns Menschen lieb. Und dieser junge Mann, er sagt, hey, all das habe ich getan. Und dann sagt Jesus, eins fehlt dir. Eins fehlt dir. Eine wichtige Sache. Dieser Mann, der hatte alles getan, so was das Gesetz vorschrieb, und hatte doch eine Sache vollkommen außer Acht gelassen. Was er gelernt hat, was er in seinem Leben umgesetzt hat, das war das Tun. Und es ist die Falle der Selbstgerechtigkeit. Kennst du ja auch diese Falle der Selbstgerechtigkeit in unserem Leben? Wir wissen, was gut, was richtig ist. Wir erkennen Missstände. Und wir setzen alles dran, um Dinge zu ändern, Dinge anzupacken. Aber wir vergessen eine Sache, dass ich Gnade brauche. Dass ich auch für mein Leben abhängig bin von der Gnade Gottes. Dass ich auch in meinem Leben einen Retter brauche. Dass ich nicht alles schaffe und tun kann und auch nicht alles tun muss, sondern ich bin abhängig von der Gnade Gottes in meinem Leben. Und auf diese Aussage, ich habe das alles getan, kommt dieser Satz, Jesus, er gewann ihn lieb. Und dann sagt er eben, eine Sache fehlt dir. Hey, wenn du so jemanden begegnest, der alles richtig hat, der im Leben klar steht, der sich alles aufgebaut hat, würden wir uns trauen, so in das Leben eines Menschen hineinzusprechen? Jesus tut es. Er tut es aus Liebe heraus. Aus Liebe heraus spricht er in das Leben von diesem jungen Mann, um ihn auf die eine Sache aufmerksam zu machen, die wirklich zählt. So wie ein Zahnarzt, wenn du zum Zahnarzt kommst und er immer nur sagt, hey, alles gut, alles schön, alles wunderbar und nie bohrt, nie irgendwie Karies entfernt, dann hast du vielleicht einen netten Zahnarzt, aber nach 5 Jahren keine Zähne mehr. Oder ein Alkoholiker. Hey, wenn ein Alkoholiker in allen Punkten des anderen Lebens wirklich ein toller, netter Mensch ist, und du nie diesen einen Punkt ansprichst und sagst, hey, dieser Alkohol zerstört dich, dann bist du vielleicht ein netter Freund, aber ich glaube, kein liebevoller Freund. Liebe traut sich, Dinge konkret anzusprechen, die fehlen, die wichtig sind. Und Jesus sagt diese eine Sache, eins fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Komm, folge mir nach. Das ist das eine, was jedem Menschen fehlt in unserem Leben. Jesus nachzufolgen. Mit allem, mit unserem Leben, mit unserem ganzen Sein. Unser Leben an diesem Gott festzumachen. Das ist Bekehrung. Das ist diese Umkehr, von der die Bibel spricht, dass ich mich von meinem Weg abwende und hin zu Gott gehe und sage, Jesus, du bist Gott meines Lebens. Du bist der Herr. Ich habe es erkannt, dass du gekommen bist, um für mich am Kreuz zu sterben. Und ich nehme dieses Angebot an, diese Gnade Gottes. Und du sollst mein Gott sein in meinem Leben. Ich will mein Leben an dir ausrichten, an dir orientieren. Alles, was ich habe, alles, was ich bin, gehört dir. Das ist Bekehrung. Das ist das eine, was es braucht, auch um in den Himmel zu kommen, mein Leben Jesus anzuvertrauen. Und dieser Mann war bereit in vielen Punkten, so diese Kehrtwende hat er gelebt, bis auf eine Stelle. Das war sein Besitz, das war sein Reichtum, das war das, was er sich erarbeitet hatte. An diesem Punkt hing dieser Mann. Und als Jesus das sagte, da können wir lesen, dass dieser Mann traurig davon ging, denn er hatte viele Besitztümer. Da gab es diesen einen Punkt, wo Jesus anspricht und sagt, hey, folg mir nach. Und Nachfolge bedeutet auch, dass du loslässt, dass du in die Freiheit hineinkommst, was deine Finanzen betrifft, was deine Besitztümer betrifft, verkaufe es, folge mir nach. Das war die eine Stelle, die Jesus bei diesem jungen Mann drauflegte, seinen Finger drauflegte. Jesus hat nicht gesagt, hey, du bist ein gieriger, geiziger Mensch. Er sagte, eins fehlt dir. Jesus sagte nicht, hey, noch ein Gebot, sondern Jesus sagte, eins fehlt dir, folge mir nach. Er sagte nicht, hey, hier ist nochmal ein neues religiöse Pflichtübung, sondern gib mir dein Herz. Gib mir dein Herz und du wirst diese Freiheit und diesen Frieden von Gott erleben. Das, was du, wonach du auf der Suche bist und was kein anderes Ding dir jemals geben konnte. Und dieser Mann ging traurig davon. Das Geld war nicht das Problem. Es war nicht das Problem, dass dieser Mann Geld hatte. Das Problem war, dass das Geld diesen Mann hatte. Das Problem war nicht sein Besitz, sondern das Problem war, dass sein Besitz ihn besitzte. Geld ist nicht böse. An keiner Stelle spricht die Bibel davon, sondern du findest in der Bibel sogar viele reiche Menschen, die an Gott glaubten, die Gott vertrauten. Abraham war reich, Zachäus war reich, Lydia war eine reiche Frau, Josef von Arimathea war wohlhabend. Das Problem ist nicht Besitz. Das Problem ist, ob es dich besitzt. Ob es der Punkt ist, an der Stelle, wo wir nicht frei sind, Jesus gehorsam zu sein, Jesus nachzufolgen. Und dann lesen wir, er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Nicht wütend, nicht empört, sondern traurig steht da. Und ich glaube, weil er erkannt hat, hey, Jesus hat recht. Und es tut weh. Genau an der Stelle, wo Jesus mich anspricht, da tut es weh. Und es ist eine der wenigen Stellen in den Evangelien, wo wir lesen, dass jemand traurig von Jesus wegging. Kennst du eine andere Stelle in der Bibel? So andere Menschen, die wurden geheilt, hey, die hüpften, die tanzten, der Magen war gefüllt, die erzählten die Geschichten von Jesus weiter. Ich weiß nicht, ob der reiche Jüngling seine Geschichte anderen Menschen weitererzählte. Die Jünger taten es, die haben es aufgeschrieben. Aber er ist einer dieser Menschen, die Jesus begegnen und traurig von ihm weggehen. Und ich glaube, manchmal wiederholt sich diese Geschichte auch heute noch. Menschen, die von Jesus begeistert sind, die merken, hey, da ist etwas, etwas, was mir fehlt. Und sie rennen zu Jesus und sie knien nieder und sie wollen Jesus ihr Leben geben und sie wünschen sich diese Beziehung mit Gott. Und dann kommt dieser Punkt, wo Jesus sagt, hey, bin ich dein Herr? Bin ich dein Gott? Sitze ich am Steuer deines Lebens? Oder bin ich nur Ersatzrad irgendwo? Und dann fährt Jesus dein Leben und dann kommt diese Straße, diese Zweigung, wo es um Vergebung geht. Und Jesus in dein Leben reinspricht und sagt, hey, vergib Menschen, die dir Übles getan haben. Vergib ihnen, segne, die euch fluchen. Das sind Lektionen, die wir als Christ lernen in allen Bereichen unseres Lebens. Und dann kommt dieser Punkt der Finanzen. Vertraue ich Gott mit meinen Finanzen oder hänge ich fest an Geld und an Besitz? Lass uns mal so kurz in Matthäus Kapitel 6, Vers 24 hineinschauen. Da spricht Jesus über den Mammon und er sagt da in Vers 24, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Geld ist nicht böse. Und trotzdem kann Geld ein Gott sein in unserem Leben. Und die Bibel benennt es als Mammon. Wenn Geld die Macht über mein Leben hat, wenn Geld die Entscheidungen meines Lebens trifft, wenn Geld mich festhält, dann kann es sein, dass Geld Mammon in unserem Leben geworden ist. Und Jesus sagt, du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Besitz als Gott, Sicherheit ohne den wahren Gott, Identität durch Haben. Und habt ihr das auch schon bemerkt? Geld flüstert in unser Leben hinein. Geld flüstert. So, du willst Jesus nachfolgen und du sagst, Herr, alles gehört dir. Und dann ist da mein Geldbeutel. Und da ist das Leben mit all den Herausforderungen. Und wo Geld eine Lösung sein kann. Die Rechnungen, die Miete, das Auto, das wir brauchen. Und Jesus sagt, folge mir nach. Ich bin deine Sicherheit. Und ich kann mir denken, hey, mein Erspartes ist meine Sicherheit. So, Jesus sagt, ich liebe dich, du bist wertvoll. Und du denkst, hey, wenn ich mehr verdienen würde, dann bin ich wertvoll. Jesus sagt, mach dir keine Sorgen, lass dir genügen. Und Geld sagt dir, hey, kauf dir, was du willst. Und die Werbung vermittelt dir das. Das ist das, was du brauchst. Und dafür gibst du dein Geld aus. Und es ist wichtig, dass wir erkennen, Geld kann Mammon, kann Götze unseres Lebens werden, wenn wir unfrei sind. Wenn so dieses Ziehen, dieser Kampf in unserem Leben stattfindet und wir uns immer wieder für das Geld, für Finanzen entscheiden, statt Nachfolge mit Jesus. Geld ist nützlich, aber es darf dich nicht besitzen. Mit Geld kannst du dir ein Bett kaufen, aber keinen ruhigen Schlaf. Du kannst dir ein Haus kaufen, aber kein Zuhause. Du kannst dir Unterhaltung kaufen, aber keine tiefe Freude. Du kannst dir eine goldene Kreuzkette kaufen, aber keinen Erlöser. Und Geld ist ein Diener für dein Leben. Jesus sagt, du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. Entscheidend ist, dass du nicht dem Geld dienst mit deinem Leben. Geld soll dir dienen und mit meinem Leben habe ich mich entschieden, Gott zu dienen. Amen. Gott, er ist mein Herr. Er ist mein Gott, dem ich nachfolge. Wie besiegen wir Mammon? Wie wird man frei von diesem Ziehen des Mammons, des Geldes, wo es darum geht, dass es uns besitzt? Und die Antwort auf Gier, zeigt uns die Bibel, ist Großzügigkeit. Großzügigkeit, ein großes Herz zu haben, auch im Bereich der Finanzen. Und ich möchte dir so zwei praktische Punkte heute Morgen mitgeben, die mir in meinem Leben bewusst geworden sind, die ich gelernt habe von meinem Meister, von meinem guten Meister, von Jesus Christus. Zwei Prinzipien, die ich in der Bibel entdeckt habe. Und das eine ist der Zehnte. Der Zehnte, Malachi Kapitel 3, spricht die Bibel darüber, dass Gott sagt, bring den Zehnten in das Vorratshaus Gottes und prüf mich darin, ob ich nicht den Himmel öffnen würde und dich segnen würde. Ich habe seit meinem ersten Gehalt, das ich verdient habe, und es war ein Ferienjob in der Gärtnerei, 4,50 Mark, würde heute noch jemand dafür arbeiten? Ich habe für 4,50 Mark gearbeitet, habe mich gefreut auf mein Gehalt, und es war für mich etwas, was ich gelernt habe, von meinen Eltern schon mitbekommen habe, dass Gott der erste Teil meines Gehaltes, das, was ich verdiene, das möchte ich Gott gegenüber bringen und bezeugen. Nicht mein Gehalt ist mein Boss, nicht mein Geld ist mein Boss, was mich beherrscht, sondern Jesus, du bist der Herr meines Lebens in allen Bereichen. Und seitdem, jedes Mal, wenn ich einen Kontoauszug aufschaue, über die ganzen vielen Jahre hinweg, und zwischenzeitlich ist der Zehnte mehr geworden als 4,50 Mark Stundenlohn, sehe ich auf meinem Kontoauszug diese Spende, die an mein Vorratshaus, die Gemeinde Gottes hier in Crailsheim geht, ans CZV. Nicht irgendwo hin, sondern der Zehnte in das Vorratshaus, da wo ich meine Speise bekomme, wo ich geistliche Nahrung von Gott erhalte, da gebe ich meinen Zehnten hinein. Und es ist für mich jedes Mal ein Zeugnis, auch auf meinem Kontoauszug. Jesus an erster Stelle. Gott, du gibst mir die Kraft zum Leben, den Herzschlag, die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und ich will dich prüfen. Hey, das gehört meinem Gott, meinem Herrn, ganz selbstverständlich für mein Leben. Und liebe Freunde, hey, wir hatten 5 Kinder. Als Familie war das manchmal nicht leicht. Und wir hatten nie irgendwie Überfluss, wo Geld genügend da gewesen wäre. Aber an der Stelle habe ich nie gekürzt, sondern immer gesagt, Gott an erster Stelle, du dein Reich. Und mein Bekenntnis, nicht meine Finanzen beherrschen mich, sondern Gott, du beherrschst mich. Ihr seht, hey, ich bin nicht unterernährt. Ihr seht, ich hab Auto, ich hab einen Kühlschrank mit Sabbatfunktion. Ich hab alles, was ich brauche im Leben, und darüber hinaus noch mehr. Ich hab nie Mangel erlebt an der Stelle. Ich habe dieses Prinzip für mich entdeckt. Gott ist mein Versorger. Und ich brauche nicht die Reichtümer dieser Welt. Ich brauche kein Porsche. Ich brauche kein Ferrari. Ich will genügsam sein mit dem, was ich habe. Was Gott mir zur Verfügung stellt, mit diesen Ressourcen möchte ich leben. Aber der Zehnte, der gehört Gott, meinem Herrn. Ein zweites Prinzip, das die Bibel lehrt und was ich entdeckt habe, ist, dass der Bereich von Verantwortung und Rechenschaft, Lukas Kapitel 16 oder auch andere Gleichnisse, wo Jesus über Talente, über Finanzen, über Ressourcen spricht, da macht er uns bewusst, dass wir Haushalter sind, Haushalter unseres Lebens. Und wie gehst du auch im Bereich mit Finanzen um als Haushalter? Und da geht es nicht nur um den Zehnten, sondern den ganzen Bereich Wie kaufe ich ein? So, auch darauf zu achten, was habe ich an Einkommen, was gebe ich aus? Und wenn am Ende mehr Ausgaben als Einnahmen da sind, dann ist irgendwo deine Rechnung als Haushalter irgendwo verkehrt. Dann musst du schauen, hey, wo gebe ich zu viel aus? Wie kaufe ich ein, ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Zu fragen, wie spare ich? Hey, 10% versuche ich von meinem Gehalt auch zu sparen. Und wenn es möglich ist, sogar noch mehr auf die Seite zu bekommen, damit ich irgendwann mal, wenn es Dinge gibt, die ich kaufen muss, die plötzlich anstehen, nicht auf Kredit oder Pump leben muss, sondern ich es bezahlen kann von meinem Ersparten. Wie gehe ich mit Schulden um? Auch der Aspekt betrifft gute Haushalterschaft. Und auch, wie großzügig bin ich anderen Menschen gegenüber? So, hey, wenn's um Großzügigkeit geht, dann schau, wie Menschen mit ihren Finanzen umgehen, auch anderen Menschen gegenüber. Ein guter Haushalter zu sein, das ist ein Prinzip, wo Gott uns herausfordert und wo er sagt, häng dein Herz nicht dran, sei klug, sei weise mit deinen Finanzen, aber lass dich nicht beherrschen mit deinen Finanzen. Und finanzielle Freiheit, nochmal da einen Strich zu ziehen, ist nicht zuerst ein Zustand deines Kontos, sondern ein Zustand deines Herzens. Finanzielle Freiheit, bist du in deinem Herzen frei oder bist du gebunden? Man kann wenig haben und von Geld beherrscht sein. Man kann viel haben und trotzdem frei sein, weil das Herz bei Gott ist. Die Frage ist, können wir loslassen? Jesus nachfolgen und der Bereich unserer Finanzen loszulassen. Wenn du dir diese Geschichte vom reichen Jüngling anschaust, dann stellst du fest, am Ende geht er traurig davon. Und dieser junge Mann wird nirgends mehr in der Bibel erwähnt. Und es ist eine offene Frage, so die ich mir auch gestellt habe bei dieser Geschichte. Hat es ihm irgendwann nochmal eingeleuchtet? Ist bei ihm irgendwann mal noch der Groschen gefallen? Und er hat erkannt, hey, Jesus nachfolgen, das ist das eine, um was es im Leben geht. Und alles andere ordne ich dem unter. Und es geht nicht um Regeln, es geht um Jesus nachfolgen. Ihm gehört mein Leben. Wir wissen nicht, was mit diesem Jüngling geschah. Er zog fort traurig. Und die Geschichte bleibt offen. Und Jesus redet mit seinen Jüngern über reiche Menschen, Reichtum, eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr. Theologen fragen sich, was ist dieses Nadelöhr? Ist es ein Tor von Jerusalem oder sprichwörtlich so dieses Nadelöhr? Ich glaube, Jesus, er will damit herausfordern, provozieren und sagt, hey, es ist unmöglich. Unmöglich. Dass ein Mensch sich den Himmel erkaufen kann. Und die Jünger sagen, ja, aber wer soll dann gerettet werden? Für die Jünger ist es klar, das betrifft nicht nur die Reichen, sondern auch die, die wenig Geld haben. Wie soll das möglich sein? Und dann sagt Jesus, bei Gott ist alles möglich. Hey, wenn du dein Leben Gott gibst, wenn du dein Leben anvertraust, wenn du dich zu ihm bekehrst, wenn du zu ihm umkehrst, auch im Bereich deiner Finanzen, ihm es anvertraust. Und Martin Luther hat es übrigens so benannt, es gibt so drei Bekehrungen im Leben eines Christen. Die Bekehrung des Herzens, die Bekehrung des Verstandes und die Bekehrung des Geldbeutels. Das ist die schwierigste Bekehrung von allen, sagt Martin Luther. Hey, dann bist du frei, weil Gott dich frei gemacht hat. Weil Gott in dein Leben gekommen ist. Jesus ist nicht hinter deinem Geld her. Er ist hinter deinem Herzen her. Aber manchmal hängt unser Herz am Geld. Und deshalb legt Jesus den Finger bei diesem jungen Mann drauf. Und vielleicht legt er auch heute in deinem Leben den Finger da drauf, in deinem Leben. Und der reiche Jüngling ging traurig weg. Nicht, weil Jesus ihn nicht liebte. Er ging traurig weg, weil er nicht loslassen wollte. Das Gesetz sagt, tu mehr, streng dich an, beweis dich. Gnade sagt, komm zu Jesus, lass dich retten. Das Gesetz ist voller Forderung. Gnade ist voller Versorgung. Auch im Bereich von Finanzen glaube ich, dass Gott unser Versorger ist. Für mein Leben, für meine Familie, für unsere Gemeinde, für dein Leben, Gott ist dein Versorger. Und nicht dein Geld, sondern Gott, er ist dein Versorger. Und deshalb ist die Frage heute an dich, was hält dich? Ist Jesus dein Herr? Im Bereich der Finanzen leben wir in Freiheit oder sind wir im Besitz von unseren Finanzen, von unseren Ressourcen? Die Gnade Gottes ist das, was unser Leben versorgt. Die Gnade ist das, was unser Leben rettet. Vor Jahren gab es auf einem Kreuzfahrtschiff einen Notfall, nämlich ein 14-jähriges Mädchen. Laura Montero hatte einen Blinddarmdurchbruch. Und auf diesem Kreuzfahrtschiff Bayer Coast, in der Nähe von Bayer Coast, waren sie hunderte Meilen entfernt von irgendwelcher medizinischer Hilfe. Und hey, es war spitz auf Kopf. Dieses Mädchen brauchte eine Not-OP und es gab keinen Arzt und es gab nicht irgendwo eine nahe Hilfe, außer die USS Ronald Reagan, ein Flugzeugträger der amerikanischen Streitmacht, war um die Ecke und bekam diesen Notruf mit, das von diesem Schiff abgesetzt wurde. Wir brauchen Hilfe, wir brauchen schnell einen Arzt. Habt ihr Möglichkeiten, seht ihr irgendwo einen Weg, um zu helfen? Und USS Ronald Reagan setzte einen Funkspruch zurück und sagte, wir haben alles, wir machen uns auf den Weg. Und so kam ein Flugzeugträger mit 5000 Mann, die auf diesem Flugzeugträger unterwegs sind und arbeiten, machte sich auf den Weg, um einem 14-jährigen Mädchen zu helfen bei ihrem Blinddarmdurchbruch. Die Kosten von USS Ronald Reagan betragen 2,5 Millionen Dollar pro Tag. An diesem Tag gab es nur eine Mission für USS Ronald Reagan, nämlich diesem jungen Mädchen zu helfen. Und dieses junge Mädchen, hey, hat überlebt, wurde bestens versorgt, bekam ihre OP auf dem Flugzeugträger und geniale Geschichte, wo sich ein Flugzeugträger keine Kosten und Mühe scheut, um Leben zu retten. Die größte Mühe, den größten Preis hat Gott für unser Leben bezahlt, um uns zu retten. Jesus Christus, er kam auf diese Erde. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es sein Leben für uns gab. Und wer an ihn glaubt, der hat ewiges Leben. Und weißt du, hey, wenn die Bibel sagt, wenn du Jesus hast, dann hast du alles in deinem Leben. Dann findest du das Leben in der Fülle. Wenn Gott seinen Sohn nicht für uns verschont hat, wie viel mehr wird er uns auch alles andere geben? Lieben Freunde, warum hängen wir an einer Ringschachtel, wenn Gott uns einen Ring gegeben hat, sein Kind zu sein, seine Braut zu sein? Da brauchen wir nicht an der Schachtel des Ringes irgendwie zu hängen, sondern wir haben alles in Jesus. Und komm, wir stehen auf von unseren Plätzen. Und es gibt das eine im Leben. Komm, folge Jesus nach. Komm, folge Jesus nach und du wirst ewiges Leben finden. Ewiges Leben haben. Dieses ewige Leben ist ein Qualitätsbegriff. Und er beginnt hier schon auf dieser Erde, wo du erleben darfst, dass Gott da ist. Jeden Moment deines Lebens. Dass Gott dein Versorger ist. Auch im Bereich der Finanzen. Dass Gott dir helfen möchte. In deinem Leben. Steht außer Frage. Aber der Punkt ist, lassen wir uns von ihm führen, in die Freiheit hinein, oder gibt es da noch die anderen Stimmen unseres Lebens? Die Stimmen des Mammons, des Geldes, wo unser Leben hineinspricht, oder orientieren wir uns an unseren guten Meister? Jesus, du bist der gute Meister. Das bedeutet, du bist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Herr, dir gehört das ganze Universum. Es ist dein. Herr, diese Erde mit all den Ressourcen, alles ist dein. Und Herr, du hast uns geschaffen. Und du suchst das, was verloren ist. Du suchst jeden Menschen. Du liebst jeden Menschen auf dieser Erde. Deshalb bist du gekommen. Herr, und es geht darum, dass wir dich als Gott erkennen und dich zum Gott unseres Lebens machen. Nichts anderes, Herr, bringt Rettung. Nichts anderes bringt Heil. Und du willst uns frei machen. Halleluja, Jesus. Und es geschieht auch heute hier in diesem Gottesdienst. Danke, Herr, dass du Menschen frei machst. Frei von Sünde und Schuld. Frei von allem Irdischen. Herr, mach uns frei auch von Mammon, dass nicht Geld regiert, sondern Herr, du sollst regieren in unserem Herzen. Herr, wir danken dir, dass du versorgst, auch ganz praktisch. Herr, du siehst die Witwen, die Waisen, du siehst die Alleinerziehenden. Herr, du siehst die Armen, du siehst die Reichen. Herr, du siehst Mangel, du siehst Überfluss. Und du bist unser Gott und unser Versorger. Halleluja. Ich lade dich ein, an dem Platz, wo du bist, einfach ein Gebet mitzubeten, wenn du es möchtest. Dann hör dir meinen Satz an und bete ihn einfach mit, wenn du möchtest. Jesus, du siehst mein Herz. Du siehst meine Angst, meine Sorge, meine Unsicherheit. Ich möchte dir vertrauen, nicht meinem Geld. Du sollst mein Gott sein. Mach mich frei. Lehre mich Großzügigkeit. Lehre mich zu vertrauen. Lehre mich, Geld als Werkzeug zu nutzen und nicht als Herrn zu verehren. Du bist meine Sicherheit. Du bist unser Frieden. Du bist mein Retter. Amen. Und ja, Herr, ich danke dir für das Leben der Freiheit, in das du uns hineinführst. Segne jede Person hier in diesem Raum. Amen.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.